Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen im Nachmittagsprogramm hier auf der 102,6 bei der Plattform. Ja, mein Name ist Michael Trost und heute Nachmittag sitzen bei mir hier in der Plattform drei Gäste. Und wir sagen das Thema gleich, aber zum einen sind da die Frau Petra Braun, die Schulleiterin des Karl-Lemmle-Gymnasiums in Laupheim, sind da oder ist da der Dr. Matthias Schönwald, der pädagogische Leiter des Laupheimer Museums zur Geschichte von Christen und Juden, um genau zu sein. Und außerdem sitzt neben mir die Nanette Ashby, Schülerin am gleichnamigen Karl-Lemmle-Gymnasium. Und jetzt haben wir zweimal den Namen Lemmle schon gehört. Und genau derjenige ist nämlich heute Thema unserer Plattform. Karl-Lemmle ist nämlich geboren worden vor genau auf den Tag 150 Jahren. Genug Anlass, heute ihm quasi eine Plattform zu widmen. Wir sprechen also über den Karl-Lemmle, über sein Leben, über sein Wirken, über das, was an ihn erinnert, über Laupheim. Und ja, was eben anlässlich dieses Jubiläums so alles geboten ist, eine Stunde lang mit den Gästen. Und ja, jetzt spreche ich schon wieder relativ lange. Ich denke, damit wir Sie mal kennenlernen, darf jeder von Ihnen sich mal ganz kurz vorstellen. Ich würde vorschlagen, fangen wir bei Ihnen, Frau Braun, einfach mal an. Einfach ein paar kurze Worte zu Ihnen, damit die Hörer wissen, wer ist denn da heute da? Wer ist denn die Frau Braun? Wer ist denn der Herr Dr. Schönwald? Und wer ist die Nanette? Und ja.
Ja, mein Name ist Petra Braun. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Schulleiterin am Karl-Lemmle-Gymnasium in Laupheim. War vorher als Kollegin dort und wahrscheinlich ging es mir am Anfang so wie vielen anderen. Ich kam dahin und wusste gar nicht, wer Karl-Lemmle war, habe ihn aber dann über die Jahre natürlich besser kennengelernt.
Ja, mein Name ist Matthias Schönwald. Ich bin Historiker, ich bin aber auch Pädagoge und in dieser Eigenschaft beides gleichermaßen nutzend. Derzeit pädagogischer Leiter am Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden. Meine Aufgabe ist es in erster Linie, die Angebote, die wir haben, auszuweiten und vor allem die Angebote an den Mann und an die Frau zu bringen.
Ja, und neben mir sitzt die Nanette und die Nanette darf man dazu sagen, der eine oder andere wird vielleicht gleich ihre Stimme wiedererkennen, denn du warst schon mal Praktikantin, aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen.
Ja, also hallo, ich bin die Nanette, ich war schon erst vor Jahren hier, man erinnert sich wahrscheinlich gar nicht daran, aber ich bin immer noch Schülerin am CLG, am Karl-Lemmle-Gymnasium und ich hatte jetzt schon fast 8 Jahre die Ehre, dahin zu gehen und natürlich macht man sich Gedanken über, wer der Namensvetter für seine Schule ist etc. Und wir hatten die Ehre, heute genau wegen seinem Geburtstag mehr über ihn zu erfahren.
Wie kam es dann gerade, dass du die Schule als Schülerin vertreten hast, klar, als Schulleiterin, als Repräsentantin dabei ist? Klar, und wie ist dann, weil du schon mal bei Free FM warst, oder wie ist das Los dann auf dich gefallen?
Unter anderem ja, aber vor allem, weil ich habe eine Diskussionsrunde geführt mit Verwandten und Nachfahren von Karl-Lemmle, die vor ein paar Wochen bei uns zu Gast waren in der Schule und ein wunderschönes Gespräch hatten und ich hatte die Ehre, das zu moderieren.
Damit ist es erklärt, warum du heute bei uns bist und was wir heute dann auch in der Stunde dann sprechen. Ja, also der ein oder andere, ja, ich nehme mal an, so in Laupheim wird wahrscheinlich jeder, denn Laupheim hat den Karl-Lemmle zum Ehrenbürger ja gemacht, wird wahrscheinlich jeder mit dem Namen Karl-Lemmle was anfangen können. Also mir sagt das natürlich auch was. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob wirklich alle Hörer den Namen so eindeutig zuordnen oder wissen, wer das ist. Ich denke, dann müssen wir doch über Karl-Lemmle, über sein Wirken oder alles, was mit ihm eigentlich verbunden ist, so einen Abriss machen oder ein bisschen was erzählen. Wer möchte? Wer mag?
Also Karl-Lemmle ist wahrscheinlich vor allem dadurch bekannt, dass er einer der Mitbegründer von Hollywood ist. Er hat die Universal Studios gegründet und hat deshalb auch einen Stern auf diesem berühmten Hollywood Walk of Fame. Er ist für uns aber natürlich auch besonders interessant, weil er ganz viele Themenbereiche verbindet. Also er war eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling, ist mit 17 Jahren aus Laupheim ausgewandert nach Amerika, war begeisterter Amerikaner, gleichzeitig begeisterter Laupheimer, hat also beides irgendwie verknüpft, hat sehr viel für seine Heimatstadt getan, hat zum Beispiel ein Schwimmbad gestiftet, die armen Familien unterstützt Und was uns besonders berührt und wo er uns auch ein großes Vorbild ist, ist sein humanitäres Engagement. Also er hat durch seine Affidavits, durch Garantien, Bürgschaften für jüdische Deutsche ca. 300 Menschen das Leben gerettet und hat denen die Ausreise nach Amerika ermöglicht und hat sich wirklich gegen alle Widerstände für diese Flüchtlinge eingesetzt.
Ja, 153 Zentimeter war dieser Mann, klein und doch eben der größte Laubheimer. Ich glaube, so kann man es doch auf den Punkt bringen. Und es ist eben tatsächlich diese vielschichtige Biografie, die heute die Laubheimer stolz macht auf diesen Laubheimer. Aber das war ein langer, langer Weg dahin. Da werden wir sicher auch noch drauf kommen. Wir feiern heute den 150. Geburtstag. Vor 50 Jahren, anlässlich des 100. Geburtstages, da ist in Laubheim gar nichts passiert, das hat überhaupt gar niemand mitbekommen.
Das heißt, vor 50 Jahren, er ist gestorben, 1939, nee, da lag natürlich auch das schon eine Weile zurück, aber wie kommt es, dass er dann so, wie Sie sagen, eigentlich dann ein bisschen in Vergessenheit geraten ist? War einfach das Geschichtsbewusstsein oder die, weiß nicht, noch nicht so ausgeprägt? Und ich meine, 100 Jahre, ja klar, ich meine, das wäre doch ein Anlass auch schon vor 50 Jahren gewesen, 1967 demnach, irgendwie was draus zu machen, oder war das einfach in der Zeit noch nicht so üblich?
Ich denke, hier kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, wir haben noch gar nicht darüber ausdrücklich gesprochen, Lemle war ein jüdischer Laubheimer. Zu Zeitpunkt seiner Geburt war der Höhepunkt der jüdischen Gemeinde in Laubheim. Damals war knapp 25% der Bevölkerung jüdischen Glaubens. Und die Nationalsozialisten haben dann schon vor der Machtübernahme gegen den Filmjuden Lemle gehetzt, insbesondere im Zusammenhang mit seinem wichtigsten Film Im Westen nichts Neues. Und diese Politik gegen Lemle, die hat sicher dazu geführt, dass auch nach 1945 sein Name weiter in Vergessenheit blieb. Und das andere ist, Laubheim ist hier keine Ausnahme. Das ist generell festzustellen, dass in der jungen Bundesrepublik erstmal der Blick ausschließlich nach vorn ging und überhaupt nicht zurück. Eine Aufarbeitung, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, insbesondere eine Auseinandersetzung um den Völkermord an den europäischen Juden, die fand nicht statt. Jedenfalls erstmal nicht.
Das heißt, man musste der Sache einfach ein bisschen Zeit geben, und bis auch die Leute, die vielleicht noch gerade das Dritte Reich erlebt haben und vielleicht auch noch ein bisschen mit dem Gedanken irgendwo, ja, es ist kein Thema oder es ist jüdischen Ursprungs, war verpönt, ist nicht thematisiert worden, und jetzt hat man eine andere Generation, andere Zeit, das heißt auch vielleicht eine andere Denke, vielleicht einen anderen Bezug zur Geschichte, und die Dinge haben sich dann verändert. Frage, wann wurde er denn dann zum Ehrenbürger ernannt, wissen Sie das? Ist das dann auch in die Zeit...
Nein, schon gar nicht. Das später? Ist ein ganz spannendes Thema, das Sie hier ja zur Sprache bringen wollen. Es gibt derzeit eine kleine Kontroverse um die Ehrenbürgerschaft Lemles. Dazu muss ich etwas ausholen. Mhm. Ehrenbürger wurde Lemle tatsächlich unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist erstaunlich, denn in die Zeit des Ersten Weltkriegs fällt sein offensives Bekenntnis zu Amerika. Er hat Filme produziert wie The Kaiser, Beast of Berlin, Propagandafilme im Krieg der Amerikaner gegen die Deutschen. Und trotzdem haben die Laubheimer ihn eben hier zum Ehrenbürger gemacht. 1921 allerdings gibt es eine Anfrage der württembergischen Staatsregierung, wie es denn hier um diese Ehrenbürgerschaft Lemles bestellt sei. Und das Staatsministerium sagt, diese Ehrenbürgerschaft sei nichtig, weil ja hier ein Ausländer, ein Amerikaner, Lemle ist bereits 5 Jahre nach seiner Auswanderung nach Amerika naturalisiert worden, wurde amerikanischer Staatsbürger, dass also hier ein Amerikaner Ehrenbürger würde. Allerdings, die rechtliche Seite findet dieses Argument überhaupt nicht. Es ist durchaus möglich gewesen, seinerzeit Ausländer zum Ehrenbürger zu machen. Die Laubheimer haben einfach das erst einmal ignoriert und erst nach Machtübernahme der Nationalsozialisten dann einen Beschluss gefasst, nicht etwa auch formal die Ehrenbürgerschaft zu kassieren, sondern einfach diesbezügliche Anfragen so zu beantworten, nein, dieser Lemle, der hat mit uns nichts zu tun. Formal ist also hier die Ehrenbürgerschaft weiter Bestand. Allerdings bedarf es hier eines politischen Statements und der Gemeinderat Laupheims, der wird in seiner nächsten Sitzung am 30. Januar auch hier politisch ein Zeichen setzen und sich eindeutig zu Lemle als ihren Laupheimer Ehrenbürger bekennen.
Ja, also er wurde geboren 1867 in Laupheim. Weiß man denn ein bisschen was über seine Kindheitsgeschichte oder anders gesagt, gibt es da irgendwie eine Erfahrung, dass man sagen kann, das war jetzt der Grund, dass er nach USA auswandern wollte, hat irgendein spezielles Erlebnis, irgendein spezieller Vorfall ihn geprägt und was er wahrscheinlich nicht hatte, aber die Frage wäre dann, hat er schon im Sinne gehabt, nach USA auszuwandern, um da in Richtung Film und Kino zu gehen? Ist sicherlich nicht so gewesen, aber was weiß man denn da? Was hat den jungen Karl Lemle denn da bewegt und was hat ihn dann bewogen, die schöne Laupheimer Gegend zu verlassen und dann über Bremerhaven dann nach New York dann überzusetzen in, mit dem Schiff? Wissen wir da mehr? Ist da was bekannt?
Ja, es ist so, er kommt ja aus einer Familie mit insgesamt 10 Kindern und man weiß, dass er ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte. Sein älterer Bruder war schon in Amerika und es ist ganz klar, das war für ihn schon das Land der Träume, da wollte er auch hin. Mit Film hatte er da noch gar nichts zu tun, das kam sehr viel später. Aber als die Mutter dann gestorben ist, das war für ihn so die Zeit und da reifte der Entschluss, dann tatsächlich nach Amerika zu gehen.
Also es war familiär auf jeden Fall schon eine Bindung. Das heißt, er ist nicht dort ganz allein hingefahren und dann wusste er nicht wohin, sondern er wurde dann empfangen, mehr oder weniger. Er wurde von familiären, von Familienmitgliedern dann quasi in Empfang genommen.
Man muss vielleicht ergänzen, eine Überseeauswanderung gerade aus Oberschwaben ist im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gar nichts Außergewöhnliches. Wir sind hier in einem Landstrich, der etwas abgekoppelt ist von der Industrialisierung Deutschlands und das treibt die Leute hier in eine neue Heimat der besseren Zukunftschancen willen. Das ist das eine Element, das Lemle eben mit Tausenden, ja, man kann sagen, mit Hunderttausenden, Millionen anderen Deutschen teilt. Bei Lemle kommt vielleicht etwas noch dazu. Er wollte einen echten Indianer sehen. So hat er das selber mal gesagt.
Okay.
Und diesen Indianer, den konnte er natürlich nicht in Norddeutschland, in Bremerhaven finden, sondern nur in den Weiten des amerikanischen Westens. Es ist also dieses Motiv der Abenteurerlust, das Suchen nach Neuen, das sich Stellen von Herausforderungen, das Lemle antreibt. Er ist zeitlebens ein Macher. Jemand, der sich nie hinsitzt und ausruht, sondern der rastlos immer weitermacht. Das ist eine Antriebskraft.
Und dann ist er, so wie hier geschrieben steht, im Jahr 1884, das heißt, wenn ich richtig rechne, dann mit 17 Jahren schon ausgewandert. Also schon als junger Mann hat er sich entschieden und vor allem, ich meine, eine Auswanderung damals aus Bremerhaven, so, ich meine, ich habe dort auch das Immigration Center mal besucht in Bremerhaven und habe das gesehen, die Bedingungen von der Auswanderung, wie das damals war, das war schon nicht mehr wie heute, man fliegt mal kurz darüber, sondern das ist ja ein kompletter Wechsel, eine viel weiter entferntere Welt empfunden, als es heute ist. Heute ist die Welt ja viel mehr vernetzt. Das heißt, der Schritt ist riesengroß. Und 1884, die Seereise hat, glaube ich, auch 7 bis 8 Tage gedauert. Also ich will sagen, der Schritt ist damals ja riesengroß gewesen. Und das als 17-Jähriger finde ich schon sehr, ja, erstaunlich, beachtlich. Also
es ist mutig, auf jeden
mutig,
Fall.
Ja.
Karl Lemle ist einer, der aber nicht aus dem Blauen heraus diese Entscheidung trifft, sondern der sich vorbereitet hat. Ganz generell sind die Auswandererbriefe hier ein ganz wichtiges Element in dieser Massenauswanderung. Gerade durch seinen älteren Bruder hatte er ja Kenntnis von der Situation in Deutschland. Natürlich haben die Ausgewanderten die Situation eher beschönigt als das Gegenteil, aber Lemle wusste schon so etwa, auf was er sich einlassen würde, dass es jetzt kein Selbstläufer werden würde. Und tatsächlich, die Filmkarriere, die startet er erst im Alter von knapp 40 Jahren. Und zwar nicht nur, weil zum Zeitpunkt seiner Auswanderung der Film als Massenmedium noch gar nicht technisch erfunden war. Die Brüder Lumière führen erst im Jahr 1895 die ersten öffentlichen Filme vor, sondern weil er auch erst einmal Kapital erwirtschaften wurde und musste. Und es ist letztlich die Karriere ja nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber doch zumindest vom Laufburschen über den Angestellten hin zum Besitzer eines Filmimperiums.
Da habe ich ja gelesen, also zum einen, er ist ja wohl nicht ganz alleine auf das Schiff dann gegangen, sondern mit einem, ja, mit einem Freund oder mit einem Schulfreund, wie hier beschrieben steht. Das heißt, zumindest waren sie dann zu zwei, die Jungs, also er ist nicht ganz allein, dann ganz, in die, ganz alleine dann übergesetzt. Aber ich habe gelesen, er war dann irgendwo in einer Firma, da hatte eine Textilfirma wohl aufgebaut. Und da kam dann im Umfeld, wenn ich das richtig verstanden habe, von dem Gedanken, dafür Werbung zu machen, wohl die Idee mit dem Kino und mit Werbefilmen. So, und die Richtung ging das dann wohl, ne? Also
ja, aufgebaut hat er diese Firma nicht, sondern er war Angestellter, nicht nur Angestellter, sondern dann über kurz oder lang auch Ehemann der Tochter des Besitzers, Recha Lemle, die dann sehr bald schon 1919 sterben wird. Ja, und hier in Wisconsin findet er natürlich ein Umfeld, das es erst einmal einfacher macht. Viele Deutsche, die dort in diesen Bereich der Vereinigten Staaten hingezogen sind, trotzdem, er muss natürlich sich anpassen, er muss Englisch lernen. Er wird es nie so lernen, dass man nicht hört, wo er herkommt. Der schwäbische Akzent ist immer ein etwas Bleibendes. Ja, aber er ist erfolgreich und doch unzufrieden. Und das ist letztlich die Voraussetzung für das, was dann 1906 mit dem Erwerb eines ersten Kinos losgeht.
1906, jetzt müssen wir nochmal, Sie haben es angedeutet, die ersten Kinos und die ersten Filme, die Bewegtfilme sind, glaube ich, um 1890 sowas rum, oder? Also 1900, das ist auf jeden Fall noch absolut Stummfilm, natürlich noch absolut schwarz-weiß, relativ einfache Technik damals, also es ist noch in den, ja, an den Anfängen, die Kino oder überhaupt die Technik, ne? Also es ist noch rudimentär alles.
Wir sagen Kino, die Zeitgenossen in Amerika haben Nickelodeon gesagt. Der Begriff wird vielen Hörern jetzt nicht unbekannt sein, weil es ja einen Fernsehsender gleichen Namens gibt, insbesondere für die Jüngeren. Der Name ist schnell erklärt. Ein Nickel ist ein Geldstück, eine 5-Cent-Münze, und ein Odeon, das ist das ja, überdachte Theater aus der griechischen Antike. Wir würden sagen Ladenkino. Also man darf sich jetzt keinesfalls hier für das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Filmpaläste vorstellen, wie wir sie auch hier in Ulm finden, sondern es sind kleine Lokalitäten. Und die Filme, die dort gezeigt werden, das sind keine abendfüllenden Streifen, sondern es geht hier um Schnipsel von maximal 10 Minuten Länge. Und doch, Lemle begreift sofort, das ist etwas, was die Menschen sehen wollen. Die Menschen sind verrückt nach Geschichten, nach bewegten Bildern. Und in diesem Moment setzt er alles auf eine Karte und er erwirbt ein erstes Kino, das White Front Theater in Chicago.
Und da war er dann wohl ja mit dem Gedanken oder auch mit der Verbindung, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er wie ursprünglich gedacht, wie er eben für seine Firma dann quasi Werbemöglichkeiten oder im Sinne von Marketing, würde man wahrscheinlich heute sagen, Aktionen starten kann. Und dann ist er auf die Idee eben mit diesem Film gekommen. Aber da war er wohl Vorreiter seiner Zeit. Also diesen Gedanken, den hat er wohl so quasi als Patent oder erworben. Das heißt, dieser Gedanke verbinde Business mit Kino, und daraus natürlich ist er dann umgeschwenkt nur auf das Thema Kino und produziere Filme. Also das ist so seine, ja, seine, das, was er letztendlich was ihm eingefallen ist.
Ja, es gibt in dieser Zeit natürlich nicht nur die Universal, die Lemle dann aus der Taufe hebt, sondern viele andere Filmgesellschaften, die wir heute alle auch noch kennen. Paramount, die Columbia, MGM. Lemle ist aber schon einer, der das ja strategisch plant. Erst einmal ist es ein kleiner Kampf. Er muss sich durchsetzen, insbesondere auch auf der technischen Seite. Es ist der berühmte Erfinder Albert Edison, der hier Patente auf die Filmabspielgeräte hat. Und als er diesen Kampf gewonnen hat, da ist kein Halten mehr. Das ist der tatsächliche Durchbruch. Zeitgleich verlegt er die Produktion dann auch von der amerikanischen Ostküste nach Kalifornien. Dort ist es sonnig, dort ist ja das Wetter besser, dort gibt es keine Ablenkung für alle, die im Filmbusiness beschäftigt sind. Im Jahr 1900 2005 kaufte eine Hühnerfarm. Eine Hühnerfarm in einem Vorort von Los Angeles. Und wir alle wissen natürlich, um welchen Vorort es geht. Es geht um Hollywood.
Das heißt, Hollywood ist mehr oder weniger aus seiner Initiative hin entstanden oder beziehungsweise, ja, man könnte fast sagen, er ist so gesehen eigentlich der Gründer der Hühnerfarm oder eigentlich, die hat er gekauft, aber der auf jeden Fall von Hollywood. Also Hollywood kann wirklich, kann man sagen, sich bei Karl Lemmle bedanken, dass er dieses Gelände erworben hat und letztendlich dort mit Film und Produktion dann begonnen hat. Das ist sein Input oder was ihn bedeutend macht.
Er war tatsächlich einer der Mitbegründer von Hollywood.
Ja.
Und deshalb hat er ja auch diesen Stern bekommen. Und er hat aber auch ganz viel in diesem Filmbusiness beeinflusst. Also zum Beispiel den Star-Rummel, wie wir ihn heute kennen. Auch der geht auf Karl Lemmle zurück. Und das haben wir vorher gehört, diesen Geschäftssinn mit Entertainment zu verbinden. Das war schon sein Ding. Und da war er richtig gut drin.
Prima. Ich denke, Stichwort Star ist das Richtige. Wir spielen jetzt irgendeinen Musikstar. So, was haben wir denn hier vor uns liegen? Was hast du denn ausgesucht?
Also ich hätte jetzt Sons and Daughters mit dem Lied Darling.
Dann hören wir da einfach mal rein. Die Plattform bei Radio Free FM. Thema heute ist Karl Lemmle, der vor genau 150 Jahren geboren wurde in Laupheim und aus Laupheim zu Gast sind bei uns hier die Schulleiterin des Laupheimer Gymnasiums, Karl Lemmle Gymnasiums, die Petra Braun, sind zu Gast der Leiter des Laupheimer Museums zur Geschichte von Christen und Juden, der Dr. Matthias Schönwald und Nanette Eschby, Schülerin am Lemmle Gymnasium aus und ehemalige Praktikantin von Radio Free FM und somit hier im Sender gut vertraut und macht auch schon die Technik nebenher. Oder unterstützt. Ja, jetzt waren wir gerade beim Thema Hollywood. Er hat also dann dieses Gelände gekauft. Hieß es damals schon Hollywood oder wurde der Name Hollywood erst von der Filmindustrie dann vergeben oder hieß dieser Acker dann damals auch
der
schon
Hollywood? Der Ort hieß Hollywood.
Der hieß
das Erstaunliche ist, dass ja Hollywood bis heute eine eigenständige Gemeinde ist, also tatsächlich gar nicht verwaltungsmäßig Teil von Los Angeles. Und es gab eben dort schon Filmstudios, kleinere Filmstudios, Filmproduktionen, aber Lemmle ist eben der Erste, der tatsächlich eine eigene Filmstadt gründet. Ja. Also ein Riesengelände, man kann sich das gar nicht groß genug vorstellen für die damalige Zeit, mit allen möglichen Kulissen, unter anderem auch des Gasthauses Ochsen aus Laupheim, weil er eben tatsächlich diese Verbindung nie gekappt hat. Er ist regelmäßig eben nach Laupheim gefahren und deswegen der Ochsen als Kulisse auch auf diesen Universal Studios in Hollywood.
Vorher haben wir schon einen Film genannt, Im Westen nichts Neues, der unter seiner Ägide dann auch produziert wurde. Gibt es denn weitere wichtige Filmwerke, die man vielleicht so kennt, die dann letztendlich auch aus diesem Umfeld stammen, die er mit irgendwo dann produziert hat? Also Im Westen nichts Neues ist ja ein legendärer, ganz bekannter Film. Ist da weitere zwei, drei weitere Filme, die man nennen müsste, die man so kennt, wo man sagt, ach der und der?
Ja, wie viel Zeit haben wir? Lemmle hat insgesamt tatsächlich über 9000 Filme produziert.
Ui.
9000. Allerdings natürlich viele mit wenigen Minuten Länge. Wenn man jetzt mal den klassischen Spielfilm anschaut, das 90-Minuten-Plus-Format, dann sind es aber vor allem zwei Richtungen. Lemmle selber war ein begeisterter Fan von Western. Ich wollte einen Indianer sehen. Das hatten wir ja schon. Und es wird dann vor allem in der zweiten Hälfte der Geschichte der Universals unter Karl Lemmle der Horrorfilm sein. Eigentlich nicht das bevorzugte Sujet von Lemmle, aber natürlich etwas, was die Leute fasselt. Es ist ja tatsächlich eine ungebrochene Faszination vom Horror. Und wenn ich jetzt Namen aufzähle von Filmen, die Lemmle hier produziert wird, dann sind das Namen, die jeder kennt. Dracula, Frankenstein, die Mumie, der Glöckner von Notre Dame, Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
Also das sind ja die, ja, wenn man für diese Genres 3, 4 Filme nennen musste, dann werden wahrscheinlich genau die Namen fallen. Also genau die sind alle auf Lemmle letztendlich zurückzuführen und seine Produktion. Also da sieht man schon, welche Bedeutung oder welche Rolle er dann wirklich gespielt hat da in Hollywood.
Ja, das ist auf jeden Fall der Horror, der Gruselfilm, der ihn rausbringt. Aber wie gesagt, der wichtigste Film, das wurde schon gesagt, das ist im Westen nichts Neues. Und das ist ja ein Horrorfilm, aber in eine etwas andere Richtung. Es geht hier um den Ersten Weltkrieg.
Ja, der ist, glaube ich, in den 20er Jahren dann gedreht worden, auch noch schwarz-weiß, glaube ich, so ungefähr. Ne?
Also ja, der Film ist produziert 1928, 29, kommt dann 1930 in die Kinos. Erstaunlicherweise gibt es zwei Fassungen, nämlich die Tonfilmfassung. Wir müssen ja uns vergegenwärtigen. Lemle beginnt hier in einer völlig archaischen Ära, der Stummfilm, schwarz-weiß natürlich, und am Ende seiner Schaffenszeit, da haben wir den Tonfilm, dann haben wir erste Farbfilme, und im Westen nichts Neues wird eben tatsächlich als Stummfilm und in einer Tonfilmfassung produziert. Er gewinnt 1930 die wichtigsten Preise der damaligen Zeit, nämlich den Oscar für die beste Regie, Louis Milestone, und den Oscar für den besten Film des Jahres 1930. Und obwohl eigentlich sein Sohn der Produzent ist für die Universal, lässt sich Karl Lemle es doch nicht nehmen, diesen Oscar aus der Hand von Mr. Meyer himself überreicht zu bekommen.
Das heißt, wir haben, Sie sagen Sohn, also er hat dort auch eine Familie dann begründet und hat dann auch zahlreiche Kinder, oder wie viele Kinder? Oder dann?
Zwei Kinder, Tochter, ein jüngerer Sohn, der übrigens eigentlich Julius heißt, aber den jedermann nur Karl Lemle Junior nennt. Er wird nie den großen Fußstapfen seines Vaters entrinnen können.
Und die Kinder haben dann, also er muss man zu sagen, erst gestorben im Jahr 1939, da im September 39, haben dann das Werk weitergeführt oder wurde das dann von anderen übernommen? Also das ganze Hollywood, die ganze Filmproduktion, die hat ja bis zum heutigen Tage riesig Bedeutung, gibt es ja nach wie vor. Wie ist dann das weitergelaufen? Das heißt, seine hinterlassen, ja, wie sagt man, sein Erbe sein oder einfach das, was er dann hinterlassen hat, wie ist dann das weitergelaufen?
Also sein Sohn ist mit in diese Firma eingestiegen und war auch als Produzent tätig. Sie mussten die Firma dann aber tatsächlich verkaufen, einige Jahre vor Lemles Tod, weil es aus finanziellen Gründen einfach nicht mehr geklappt hat, und das fiel ihm sicher nicht leicht. Aber die Familie an sich, die Sie vorhin angesprochen haben, es gab diese Kinder, es gab aber auch noch viel mehr Verwandte. Also es gab so einen Spruch, Uncle Carl Lemley has got a large family. Das war so dieser Witz. Also der hatte so viele Verwandte, Freunde in diesem Hollywood-Betrieb mit drin, dass das als seine Großfamilie bekannt wurde.
Ja, es ist tatsächlich das Jahr 1936, als Lemle dann gezwungenermaßen die Anteile an der Universal verkaufen muss. Ein schwerer Schlag, das Aus für sein Wirken im Filmbusiness. Aber es ist auch die Voraussetzung für den meiner Ansicht nach eigentlich wichtigsten Teil seiner Biografie, nämlich der des Judenretters, weil er durch diesen erzwungenen Verkauf so liquide war wie nie zuvor in seinem Leben.
Ja, das heißt, ja, da müssen wir nochmal dazu sagen, also er ist 1939 gestorben, das heißt noch vor Ausbruch oder zur Zeit des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, aber er hat die NS-Zeit bis dahin natürlich im vollen Maße das ganze Geschehen um die Juden noch mitbekommen, und er hat dann, wenn ich das hier sage, er war dann öfter mal auch in Laupheim noch in seinem alten Heimatort und hat sich dann da eben für die Menschen eingesetzt, die dann ab 1933 in Not gekommen sind und dann Menschen auch mitgenommen, oder was genau ist da, wie ist das denn gelaufen? Also mit nach USA genommen dann, oder?
Also es war so, dass er sogar irgendwann gar nicht mehr erwünscht war in seiner Heimatstadt. Er wurde zur Persona non grata, nachdem er diese Propagandafilme gedreht hatte, im Westen nichts Neues, wurde als sehr negativ gesehen, und er wurde dann irgendwann tatsächlich in ganz übler Weise als der Filmjude verhetzt und böse beschimpft. Das fiel ihm unheimlich schwer. Er hatte zum Beispiel eine Straße in Laupheim, die nach ihm benannt war, die Karl-Lemmle-Straße, die wurde dann nach irgendeiner Nazi-Größe umbenannt, und er konnte das gar nicht verstehen, hat in einem Brief geschrieben, was passiert denn in meiner kleinen Stadt? Hat aber sehr früh gemerkt, wie schwierig und wie ernst die Lage für die jüdischen Mitbürger sein wird, und hat dann Affidavits, also Bürgschaften, ausgestellt. Das war eine finanzielle Garantie, dass man einem Auswanderer, falls der es nicht aus eigener Kraft schafft, tatsächlich dann die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, damit er in den USA ohne den Staat zu belasten oder ohne da irgendwie zu scheitern bestehen konnte. Und da hat er wirklich ganz verzweifelt versucht, so viele wie möglich selbst auszustellen. Ihm wurde es dann irgendwann untersagt, noch weitere auszustellen, weil die gesagt haben, na, so viel Geld kann ja ein einzelner Mensch gar nicht aufbringen. Und er hat dann noch geschrieben und gesagt, ich habe das Geld und das geht alles. Und hat wirklich versucht, auch Freunde zu gewinnen und hat immer wieder betont, wie wichtig doch diese Hilfe für die armen Flüchtlinge da aus Deutschland ist und dass es eigentlich für ihn gar nichts Wichtigeres und nichts Besseres gibt, als diesen Menschen zu helfen.
Das heißt, durch das Ausstellen der Bürgschaft konnten die Menschen dann nach USA ausreisen, weil er gesagt hat, ich stelle sicher, dass die Leute, wenn sie kommen, hier dann auch ja nicht auf der Straße sitzen, sich keiner kümmert oder den USA quasi zu Last finanziell fallen, sondern er hat dafür Gebühr garantiert. Ist, glaube ich, dieses Bürgverfahren gab es auch sogar noch nach dem Krieg, dass wenn Leute aus Deutschland nach in die USA reisen wollten, dass jemand dafür bürgen musste. Also ich glaube, das Thema war dann auch bis später noch irgendwo relevant. Ja, also wie viele Menschen konnte er da retten? Ist da ungefähr so eine Zahl, so eine Größenordnung bekannt?
Also die Quellenlage ist etwas schwierig. Wir haben jetzt keine kompletten Listen. Ja. Man schätzt seriös, dass ungefähr 300 Personen doch dank Lemles hier den Weg in die sicheren Vereinigten Staaten gefunden haben.
Mhm. Wie viele jüdische Einwohner hatte Laupheim zu der Zeit? Oder der Anteil, Sie haben es, glaube ich, vorgesagt, war, glaube ich, relativ hoch, oder?
Ja, also zum Zeitpunkt der Geburt Lemles sind es ungefähr 800 Personen, die die jüdische Gemeinde in Laupheim umfasst. Das ist der absolute Höchststand. Und bis zum Beginn des Nationalsozialismus im Jahr 1933 ist dann die jüdische Gemeinde nur ungefähr 200 Personen stark. Wir haben auf dem Friedhof in Laupheim eine Tafel mit 102 Namen von ermordeten Laupheimer Juden, dann kann man eben absehen, dass eben die Differenz ja hier auch zum großen Teil mit Hilfe von Lemles in Deutschland noch rechtzeitig vor Beginn der Massenvernichtung verlassen hat.
Ja, damit sind wir thematisch eigentlich auch schon, haben wir den Bogen zu Laupheim wieder gefunden, sind bei der Fragestellung, wie weit Laupheim heute dann eben noch, wie weit man Spuren von Karl Lemle dort findet. Ja, es gibt, glaube ich, auch sein Geburtshaus noch, das man besichtigen kann, oder? Was weißt du darüber?
Ja, also wenn man durch Laupheim durchläuft, man sieht den seinen Brunnen, seinen Denkmalbrunnen und natürlich auch sein Geburtshaus kann man besuchen. Und natürlich darf man nicht sich das Museum entgehen lassen, was auch sehr schön ist. Mhm. Und ja, also man sieht noch Spuren, vor allem wenn man zu uns in die Schule kommt, sieht man die Plakate von den Filmen und Gemälde an den Wänden. Also er ist schon präsent in Laupheim, wenn man weiß, wo man hinschauen muss.
Ist es dann auch Gegenstand irgendeinem Unterricht, dass man dann zum Beispiel Referat hält oder irgendwie einfach vorlesen, irgendwie im Unterricht ihn besonders behandelt und irgendwie Forschung, irgendwie keine Ahnung, darüber betreibt, wie gerade zum Beispiel das Thema mit der Rettung der jüdischen Mitbürger oder irgendwie, dass das besonders irgendwie auch im Unterricht dann thematisiert wird oder?
Also wenn es gerade zum Unterrichtsstoff passt, sicher. Zum Beispiel, wenn die NS-Zeit ist ja ein großes Thema bei uns und wird auch sehr oft gearbeitet zum Glück. Und da fließt sein Name oft rein, also da ist er schon gängig. Aber das ist halt dann eher bei uns in den älteren Klassenstufen. Also die Jüngeren haben, glaube ich, noch nicht so das Verständnis, was er eigentlich so...
Da müssen wir jetzt gleich einschreiten, weil Nanette ist einfach schon zu alt. Wir haben nämlich seit ein paar Jahren, gerade für die Jüngeren, damit die ihren Namensgeber auch kennenlernen, wenn sie zu uns an die Schule kommen, den Karl-Lemmle-Spaziergang durch Laupheim, wo sie genau diese ganzen Städten kennenlernen. Also er war ja selber mal Schüler an der Lateinschule, so hieß früher die Schule, aus der sich dann das Gymnasium entwickelt hat. Er hat ein Schwimmbad gestiftet, das man heute noch sehen kann. Es gibt ganz viele Orte, die mit ihm zu tun haben. Vorher wurde schon der jüdische Friedhof erwähnt und der Herr Dr. Schönwald war dann natürlich ganz instrumental darin, das zu verankern bei uns im Schulcurriculum, dass es tatsächlich alle Schüler schon früher erleben, als das so in diesen älteren Generationen von Nanette der Fall war, weil wir es schade fanden, dass sie so gar nichts erfahren am Anfang ihrer Schulzeit und deshalb wird es jetzt so schrittweise oder wurde schrittweise etwas aufgebaut, damit man im Unterricht schon mehr hat und da sind wir auch dieses Jahr natürlich im Jubiläumsjahr jetzt dran, das noch mehr zu machen. Und in diesem Jahr besonders hatten wir natürlich so das Glück, dass einige Verwandte von Karl Lemle zum Beispiel noch kamen. Also es gibt keine direkten Nachfahren mehr, aber die Kinder der Geschwister oder Enkel der Geschwister waren da. Und sogar ein Nachfahre eines jüdischen Lehrers, der von Karl Lemle gerettet wurde und so nach Amerika kam durch so ein Affidavit.
Also die Unterhaltungen mit diesen Nachfahren war sehr interessant, auch zu hören, wie Karl Lemle so viele verschiedene Leben beeinflusst hat und Leben geschenkt hat, im Prinzip auch durch diese Möglichkeit, dass die Juden nach Amerika flüchten konnten. Und ich finde es schön, dass man vor allem heutzutage darüber redet, weil leider gibt es natürlich auch sehr viele Bezüge auf unsere heutige Situation mit den Flüchtlingen. Und ich finde, man sollte vor allem in der Schule uns schon anhand seiner Werte beibringen, dass man nach seinen Nächsten gucken soll und dass man sich um andere Leute kümmern soll, nicht nur an sich selber denken sollte.
Mhm. Über vielleicht auch die Erfahrungen und auch das mit der Diskussion, was Sie schon erwähnt haben, die du geführt hast, können wir vielleicht ja gleich nochmal ein bisschen sprechen. Ich würde sagen, wir haben schon 14 Minuten gesprochen. Spielen wir nochmal einen Titel Musik. Was haben wir denn Schönes ausgesucht, Nanette?
Also wir haben von The Northern Lights Streets Downtown.
Dann hören wir da rein.
Also ihr hört die Plattform bei FreeFM. Heute zu Gast sind Petra Braun, die Schulleiterin des CEGs, Dr. Matthias Schönwald, pädagogischer Leiter des Laupheimer Museums zur Geschichte von Christen und Juden. Ich natürlich, Nanette Eschby, Schülerin am Karl-Lemle-Gymnasium. Und wir reden heute über Karl Lemle und sein Leben und was er alles bewirkt hat.
Ja, und da waren wir gerade beim Bogen wieder zurück zu Laupheim. Wir haben gerade gelernt, dass es in Laupheim einen so eine Art Pfad gibt, den man dann ablaufen kann, wo man relevante historische Stellen dann auch findet. So, die Frage wäre jetzt, ist dann das Museum, Ihr Museum, auch mit auf diesem Weg, den man dann abläuft? Kommt man, wenn man da langläuft, dann auch in das Museum zur Geschichte von Christen und Juden?
Ja, tatsächlich ist auf diesem Lemle-Spaziergang das Museum der Endpunkt, das Ziel, das man ansteuert, wo eben dann alles noch einmal gebündelt präsentiert wird, vermittelt wird, wo diese Person Lemle eben greifbar wird. Wir haben seit dem Jahre 2000, das heißt also seit 17 Jahren, hier eine eigene Abteilung in unserem Museum, 4 Räume, die diesem größten kleinen Laupheimer gewidmet sind. Und wir haben in der Lemle-Abteilung auch das, was zum Schaffen dieser Person passt, nämlich ein Kino. Das heißt, bei uns im Museum, da kann man tatsächlich auch auf bewegten Bildern dieser Person näher kommen.
Sind es dann auch seine Filme, also auf Frankenstein und Co., oder ist das dann nur historisches Material, wo der Herr Lemle dann einfach mal ein Bewegtbild zu sehen ist?
Ja, beides. Also gerade jetzt im Jubiläumsjahr werden viele Filme aus der Produktion von Karl Lemle gezeigt. Eine besondere Perle möchte ich hier doch erwähnen, die sollte jeder gesehen haben. Es ist ein Film, den Karl Lemle 1925 produziert hat, und zwar mit dem Thema Mein Laupheim. Das heißt, auf seinen vielen, vielen Reisen über den Atlantik zurück auf Besuch in Oberschwaben hat er einmal ein Filmteam mitgebracht, und es entstand hier ein Film, knapp 10 Minuten Länge, der eben Laupheim zeigt, so wie es im Jahr 1925 ausgesehen hat. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn man vorher auf dem Spaziergang den einen oder anderen Winkel angesteuert hat. Wie sieht das heute aus?
Also Lemle ist jedenfalls ein wichtiges Thema im Museum, was Sie haben. Das heißt aber ja, das Museum zur Geschichte von Christen und Juden ist dann überwiegend diesem Thema dann gewidmet. Was genau ist in dem Museum da dann zu besichtigen, oder was findet man da? Sind das dann überwiegend Schriftstücke? Sind das irgendwo Fotos oder Beschreibungen? Was kann man in Bezug auf Geschichte, ich meine, was findet man da, was guckt man da an?
Also tatsächlich, das ist ganz wichtig, es geht hier in diesem Museum nicht um das Judentum, wie etwa der jüdische Kult funktioniert, sondern das Thema ist das Zusammenleben von Bevölkerungsmehrheit, der christlichen katholischen Mehrheit und der Minderheit den Juden. Und das unter drei Stichwörtern gegliedert, dem Nebeneinander, dem Miteinander und dem schmerzlichen Gegeneinander. Und auch wenn die Dauerausstellung schon etwas in die Jahre gekommen ist, ist sie immer noch sehr sehenswert. Es wird dort mit vielen Exponaten aufgeblättert, wie eben tatsächlich aus diesem Miteinander, aus dem Nebeneinander ein fruchtbares Miteinander wurde, das an einem sehr kurzen, schmerzhaften Gegeneinander endete. 1942 endet tatsächlich mit der Deportation der Laubheimer Juden nach Osteuropa diese Geschichte.
Räumlich, wie groß ist das Museum? Das heißt, wenn man alles angucken möchte, wie lange muss man dafür einplanen? Und einfach räumlich von der Fläche, sind das zwei Stockwerke auf 100 Quadratmeter oder ist das nur ein kleines Häuschen? Ich habe da keine Ahnung, war jetzt da leider noch nicht.
Ja, etwas, was sich schleunigst ändern sollte, gerne, ja. Wie für die gesamte Hörerschaft. Nein, wir sind untergebracht in einem historischen Gebäude, nämlich im Schloss Groß-Laubheim, also dem Adelssitz der Herrschaft Laubheim. Und wir haben hier eine Fläche von über 800 Quadratmeter für die Dauerausstellung, gegliedert eben in mehreren Abteilungen, plus einer Sonderausstellungsfläche, das sind nochmal über 200 Quadratmeter. Und auch hier wird heute Abend eine Sonderausstellung eröffnet werden, die sich speziell um das Thema Karl Lemle dreht.
Was kann man da dann anschauen? Sind es nochmal spezielle, vielleicht Gegenstände, die ihm zugeordnet werden, seine Mütze, sein Handschuh oder seine Filmrolle oder was genau kann man dann in der Sonderausstellung, die dann wahrscheinlich befristet, von wann bis wann ist die zu sehen? Also wie, nur, dass man weiß, wann man hinkommen kann und wann vielleicht Ausstellung nicht mehr besteht, sprich wann, also bis zu welchem Termin man da was anschauen kann.
Ja, also wie gesagt, die Eröffnung ist heute am 17. Januar, dem 150. Geburtstag. Die Finissage ist dann am 21.05. die letzte Gelegenheit diesen Jahres, das heißt also kurz vor den Pfingstferien.
Ja.
Wir haben uns etwas ganz Eigenes überlegt. Es hätte ja keinen Sinn gemacht, hier ein Addendum, eine Ergänzung zu unserer eigenen Lemle-Ausstellung zu zeigen, zumal es ja auch eine große Ausstellung gibt in Stuttgart im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg. Dazu kann ich vielleicht später noch etwas sagen. Unser Ansatz ist der, über Kunst dieser Person näher zu kommen. Die Ausstellung heißt Karl Lemle Reloaded, eine Hommage an den Gründer Hollywoods. Es sind 32 internationale Künstler, die hier im Museum ihre Arbeiten ausstellen. Es war eine Zusammenarbeit mit dem BBK Ulm, dem Berufsverband der Bildenden Künstler, eine bundesweite Ausschreibung. Über 70 Bewerbungen sind hier eingegangen und jetzt hat sich eine meiner Meinung nach wirklich vorzeigbare Ausstellung daraus entwickelt. 32 Künstler, ganz unterschiedliche Kunstformen, ein Porträt, zweidimensionale Kunst, Plastiken, Installationen, Arbeiten mit Filmen, Medienkunst, ein ganz eigener Zugang zu der Person, aber auch zu dem Thema Film insgesamt.
Also nochmal für alle, die es anschauen möchten, bis zum Ende Mai, also 21. glaube ich, sagten Sie. Vielleicht soll man dazu auch mal eine Website nennen, wo man vielleicht nähere Infos dann einholen kann, wie man eben dazu räumlich, also sprich, wo es liegt, wie man hinkommt und wo man die Details zur Öffnungszeit vielleicht auch sehen kann. Haben Sie da sicherlich eine Webseite, die Sie nennen
können? Ja, ganz einfach zu merken, www.museum-laubheim.de.
Bevor wir dann auch vielleicht auf die Stuttgarter Ausstellung eingehen, Frau Braun, so die Frage noch, was macht die Schule? Also bevor wir dann quasi nach Stuttgart gehen, erst noch bleiben wir in Laubheim. Was macht die Schule dann Spezielles? Also ist heute an diesem Tage irgendwie was speziell gelaufen? Irgendwo eine spezielle Aktivität? Ja, oder sonst ja, nicht eine von beiden? Ja, wer mag?
Also natürlich haben wir ein Ständchen gesungen.
Ein Ständchen.
Ja, natürlich. Happy Birthday kann ja nicht fehlen. Und haben Geburtstagskuchen gegessen und haben einfach einen Moment innegehalten, um Karl Lemle zu erinnern.
Und wir haben natürlich, da er Flüchtlinge immer unterstützt hat, heute gesagt, mit was können wir ihm denn eine Freude machen? Und haben beschlossen, das schönste Geschenk für ihn wäre vermutlich eine Spendenaktion für Menschen, die das brauchen. Und das Ziel ist, dass wir heute für jeden Schüler Schüler, jeden Lehrer an der Schule mindestens einen Euro sammeln. Also heute ist nur diese Spendenaktion gelaufen und heute Abend werden wir irgendwann Kassensturz machen und schauen, wie viel denn dann in diesem Hollywood-Sternen-Spendendöschen gelandet ist. Aber es hat sich sehr, sehr schwer angefühlt, als ich es hochgetragen habe. Vorhin ist, glaube ich, doch fast ein bisschen mehr zustande gekommen. Sonst haben wir das ganze Jahr unter das Motto Karl Lemmle gestellt. Also bei 150 Jahren muss man das schon tun und hatten da das Glück, schon mehrfach Besuch zu bekommen von Nachfahren, wirklich von geretteten Juden, die Karl Lemmle durch eine Bürgschaft in die USA gebracht hat, von den Verwandten. Unsere AGs machen thematisch was zu Karl Lemmle, sowohl bei der Theateraufführung als auch beim Konzert im Frühjahr, im Mai dann. Also da passiert ganz viel. Wir gehen auf die Straße raus irgendwann noch im Mai und machen Lemmle führt Lloyd in Laupheim und es gibt Kooperationen mit Laupheim. Es wird sogar ein Musical geben in diesem Jahr noch in Laupheim zu Karl Lemmle, an dem Lehrer der Schule mit beteiligt sind, die Regie führen. Also es passiert unglaublich viel. Mhm.
Und die Diskussionsrunde, Nanette, die du dann veranstaltet und geleitet hast, die war auch in dem Rahmen natürlich dann ein Programmpunkt. Erzähl mal dazu, wie das so gelaufen ist und vielleicht wie viele Leute da waren. Und ja, erzähl doch mal darüber ein klein bisschen.
Also wir hatten die Ehre, dass Verwandte und ein Bekannter von Karl Lemmle zu uns an die Schule kam. Und wir haben eine Art Diskussionsrunde gemacht, wie in einer Talkshow vielleicht vergleichbar. Und wir haben uns einfach unterhalten über Karl Lemmles Leben, sein Werk, aber vor allem über seinen humanitären Aspekt von seinem Leben, was sehr interessant war. War zwar alles auf Englisch, aber es war ja für uns die Oberstufe und wir sollten es ja eigentlich können bis jetzt. Ja, es war eigentlich sehr schön, weil mal einen persönlichen Eindruck von Verwandten zu bekommen, mal einen persönlichen Bezug, echte Personen dazu zu sehen, es macht einen Unterschied, als einfach nur in Geschichtsunterricht einen Namen zu hören. Aber zum Beispiel Sandy Einstein war da, ein Sohn von einem deutschen jüdischen Lehrer, richtig? Und es war interessant zu sehen, wie sein Leben sich entwickelt hat dank Karl Lemmle, weil wäre Karl Lemmle nicht gewesen, gäbe es ihn vielleicht gar nicht. Und mich fasziniert diese Gedanken, wie wir alle miteinander verbunden sind und wie wir alle aufeinander Auswirkungen haben und wie wir Leben beeinflussen können. Und wir sollten uns eigentlich mehr darauf fokussieren, dass wir es positiv beeinflussen.
Diese Diskussion, gab es dann irgendwie dann auch ein Ergebnis im Sinne von, man hat irgendwas zu Papier gebracht, irgendwie Film gedreht oder zumindest oder O-Töne irgendwie aufgenommen oder so, habt ihr da irgendwie was draus gemacht oder war das dann rein so Diskussion?
Also es gab eine Aufnahme davon und es gibt sogar Pläne, dass eine der Verwandten mitarbeitet an einem Entwurf für Karl Lemmle Unterrichtsstunden. Und das Wichtigste war aber, glaube ich, wirklich, was Nanette gesagt hat, diese Person zu sehen und zu hören, wie jemand sagt, mich gäbe es heute gar nicht. Oder auch von Verwandten zu erfahren, wie es denn war, zum ersten Mal nach Deutschland zu kommen und dass das gar nicht so selbstverständlich für sie war und welche Gefühle damit gespielt haben. Also so dieses persönliche Treffen, egal was man hinterher draus machen, ist, glaube ich, immer so das Wichtigste. Das haben wir bei allen diesen Runden und Treffen festgestellt dieses Jahr wieder.
Ja, mein Gedanke war nämlich auch gerade, die Menschen sind ja wahrscheinlich auch schon fortgeschrittenen Eltern oder Alters, dass man ein bisschen was bewahrt, dass man das, was man vielleicht noch über ihn erfahren kann oder auch Menschen, die noch ihm näher sind als die in vielleicht folgende Generationen, dass man das eben vielleicht dann auch eben bewahrt bei euch in der Schule oder dann im Museum, dass man einfach vielleicht da was einfängt und das wäre sicherlich auch ist eine interessante Sache, was da noch so gesprochen wurde. Also auf jeden Fall, das war dann ein Abend, oder? Wie lange ging dann die Diskussion, das Thema? Oder?
Das war ein Vormittag.
Ein Vormittag.
Das war ja unter der Schulzeit.
Ach so, okay.
Ja, extra für uns. Das ging, glaube ich, 1-2 Stunden, wenn ich mich nicht irre, ja. Aber die Zeit verging sehr schnell.
Du hast es auf jeden Fall geleitet und moderiert?
Ja, genau.
Hat dir auch ein bisschen deine Moderationserfahrung dann geholfen aus dem Radio?
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen. Schön, na, ist doch super. Gut, sollen wir dann auf die Stuttgarter Ausstellung im Haus der Geschichte eingehen, Herr Dr. Schönwald?
Ja, das Haus der Geschichte Baden-Württemberg zeigt schon seit vergangenen Dezember hier eine Ausstellung, die bis in den Sommer hinein zu sehen sein wird. Karl Lemley Presents, ein jüdischer Schwabe erfindet Hollywood. Das ist natürlich eine großartige Veranstaltung. Man muss hier sagen, wir sind ein kleines Museum in städtischer Trägerschaft in Laupheim in Stuttgart. Da gibt es doch eine andere Hausnummer. Über 800.000 Euro hat diese Ausstellung gekostet. Aber ich muss sagen, es lohnt sich wirklich. Die Ausstellung ist ganz fantastisch gelungen. Der rote Faden sind jeweils Geburtstage von Karl Lemley, die er nämlich regelrecht zelebriert hat. Der 50., der 60., der 66., der 67. Und diese Abteilungen sind jeweils eben so aufgebaut, dass ein Bereich hier anschaulich vermittelt wird. Es ist also kein chronologischer Aufriss seines Lebenswerts, sondern es ist nach Themenblöcken gegliedert. Und ganz am Ende, da steht eben tatsächlich dann die Rolle Lemleys als Judenretter. Etwas, was eben zwar durchaus nicht unbekannt war, was aber jetzt durch diese Ausstellung doch breiter auch in die Öffentlichkeit transportiert werden wird.
Diese Ausstellung ist noch besichtigbar. Wir haben da auch die Daten oder die Informationen. Ja, genau. Ich sehe, Sie haben sogar ein ganz großes, dickes Buch, das in der Ausstellung
ist. Ja, die Hörer können es nicht sehen. Ich blätter gerade im Katalog, der hier zu dieser Ausstellung herausgegeben wird. Zu sehen ist diese Ausstellung noch bis zum 30. Juli 2017. Ja, und wir in Laupheim, wir haben natürlich für die Laufzeit unserer eigenen Ausstellung auch ein vielfältiges Programm, dass hier Filme zu sehen sind, das habe ich schon erwähnt. Es gibt aber auch anderes, mehr Vortragsveranstaltungen. Wir haben auch an unsere jungen Laupheimer gedacht. Es ist ein Filmworkshop angeboten, es ist ein Filmpreis ausgelobt, an den hier Jugendliche teilnehmen können. Es gibt ein Format im Museum speziell für Kinder, angelehnt an einen Hollywood-Blockbuster nachts im Museum mit der Taschenlampe in der Dunkelheit hier das Museum zu erkunden. Ja, und last but not least soll nicht unerwähnt bleiben, dass Laupheim hier auch einen Produzentenpreis ausgelobt hat, zusammen mit dem Verband der Produzentenallianz in Deutschland wird hier ein wichtiger Produzent für sein Lebenswerk geehrt werden, denn tatsächlich das Produzententum, das ist doch das, was erst die Filmwirtschaft überhaupt möglich macht. Also es würde nicht funktionieren ohne Männer wie Lemley, die nicht nur Geld in die Hand nehmen, um Filme zu produzieren, sondern die manchmal auch mutige Entscheidungen treffen müssen.
Haben Sie sonst irgendwie Resonanz in Bezug, also Laupheim oder erfährt Laupheim irgendwie besondere Aufmerksamkeit, auch vielleicht medial, dass irgendwo dann jemand sagt, toller, interessanter Ort oder da kommt Lemley her. Spüren Sie da jetzt anlässlich dieses Jubiläums irgendwie eine besondere Aufmerksamkeit, auch medial, dass jetzt Fernsehsender vielleicht vor Ort kommen? Ich meine, wir haben es jetzt ja auch heute hier im Radio das Thema, wie sonst die mediale Aufmerksamkeit für diesen Tag und für dieses Event?
Also da gibt es schon deutlich viel mehr Aufmerksamkeit, als wir sonst bekommen. Mhm. An der Schule waren einige und in Laupheim sind Fernsehteams unterwegs. Und wenn ich das neulich richtig gelesen habe, gibt es inzwischen sogar auch schon Anfragen, ob man in Laupheim nicht vielleicht mal Filmsequenzen drehen kann, also als Drehort an die Stadt selber. Das heißt, dieses Jubiläum hat eine ungeheure Wirkung natürlich. Und uns freut es als Schule besonders, dass es unser Namensgeber jetzt auch wieder so in den Vordergrund rückt und er die Aufmerksamkeit bekommt, die er wirklich auch verdient.
Wie ist es in Hollywood? Gibt es in Hollywood eigentlich auch noch irgendwelche Hinweise auf Lemley, die man irgendwo findet? Sei es, dass eine Figur steht oder irgendwo der Stern, den Stern haben wir erwähnt in Hollywood, ja?
Also es gibt diesen Stern und die Studios haben sich lange Zeit so ein bisschen schwer getan, damit sich an ihren früheren Besitzer und den Hollywood-Pionier zu erinnern. Aber es gibt immerhin inzwischen auch ein Gebäude, das nach Lemley benannt ist, also das Lemley Building. Und wenn man sich die Webseite von den Universal Studios anguckt, dann wird da inzwischen auch Lemley als Mitpionier und Hollywood-Pionier genannt und kurz dargestellt.
Ja, also das Erbe ist auf jeden Fall, oder zumindest die Erinnerung, gewahrt. Ich glaube, wir haben ein bisschen dazu heute beigetragen in der Plattform. Wir sind damit nämlich auch schon wieder am Ende der Sendung. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Mein Name ist Michael Trost und Sie waren, sagen Sie einfach nur kurz den Namen, wer war alles da?
Matthias Schönwald.
Petra Braun.
Nanette Ashby.
Wir sagen danke fürs Zuhören und bis morgen denn in der Plattform. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.